Predigttext aus Markus 12, 1-12 vor. Und Jesus fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum, grub einen Keltertrog und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste dann außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern von der Frucht des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen, indem er sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und vom Herrn her ist dies geschehen, und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Das ist wirklich ein sehr hartes Gleichnis. Die Zuhörer haben unschwer erkannt, wer damit gemeint ist. Who is who war ziemlich schnell klar. Der Ort war der Tempel. Jesus war mit seinen Jüngern dort. Und dann kam die Führungsriege auf ihn zu. Im vorangegangenen Text. Hohe Priester, Schriftgelehrte, Älteste des Volkes. Sie kamen zu ihm und stellten ihm die Frage: In welcher Vollmacht redest du und tust eigentlich diese Wunder? Jesus beantwortet diese Frage mit einer Gegenfrage und fragt: Von wem war die Taufe des Johannes? Er predigte Buße und die Leute kamen zu ihm in den Jordan und ließen sich taufen und fingen neu an. Jesus antwortete mit dieser Gegenfrage, und die Führung des Volkes hatte Angst vor dem Volk. Denn wenn sie sagen würden, das war von Gott, dann würde Jesus sagen: Naja, warum habt ihr ihn denn umgebracht? Wenn sie antworten würden: Von den Menschen, dann würde das Volk sie lynchen, weil sie sagten, Johannes war ein Prophet. Wir wissen es nicht, sagten sie denn taktischerweise. Das geht unserem Gleichnis voraus. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Das ist sozusagen jetzt die Fortführung dessen, was vorher mit der Frage nach der Vollmacht passierte. Allen war klar: Weinberg, das ist eine Chiffre für das Volk Gottes. Und hier heißt es, der Weingärtner, der Besitzer, der machte das richtig gut. Legte einen Weinberg an, einen Zaun drumherum, dass nicht die Füchse kommen und rumwühlen und das alles vernichten, was da angepflanzt wurde. Ein Turm, ein Wachturm. Es wurde ein Keltertrog gegraben, beziehungsweise einen Stein geschlagen, dass man da drin die Kelter tritt, um den Saft herauszubekommen. Es war alles da. Alles ist gut. Mit anderen Worten, das Volk Israel hat alles bekommen. Es hat einen guten Herrn. Denn der Weinbergbesitzer, das ist Gott. Und das wussten auch alle. Und dann hat er ihn an Weingärtner verpachtet. Da war auch klar, wer gemeint war. Die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die Pharisäer, die Ältesten, die sagten: Hier geht's lang, so müsst ihr leben, so lebt man als frommer Jude richtig. Und dann die Knechte, die den Ertrag abholen wollten und sollten zur festgelegten Zeit, das waren die Propheten, die immer wieder kamen und das Volk daran erinnerten: Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um. Und allzu häufig wurden diese Propheten weggeschickt, es wurde nicht auf sie gehört oder sogar umgebracht. Unter anderem eben noch Johannes der Täufer. Das heißt, dieses Gleichnis schließt unmittelbar an dem an, was vorausgegangen war. Am Ende, so sagt Jesus in diesem Gleichnis, und da deutet er in die Zukunft, da schickt der Besitzer seinen Sohn und die Pächter, die bringen ihn um. Er nimmt hier schon vorweg, was dort noch nicht ganz sicher war. Aber er sagt im Prinzip, wie es weitergehen wird. Sie werden ihn nicht schonen. Was macht nun der Weinbergbesitzer? Ich glaube, unser einer würde, wenn man in dem Bild bleiben würde, sagen: Lieber Weinbergbesitzer, schick nicht so viele Knechte, die machst du gleich platt, schon nach dem zweiten. Ich glaube, wir hätten gar nicht so viel Geduld mit denen, immer noch mal jemand hinzuschicken und immer wieder verprügelt oder umgebracht. Das würden wir gar nicht machen. Gott zeigt hier eine große Geduld. Aber dann, und das ist die Härte, werden sie nicht nur bestraft, sondern er bringt die bösen Weingärtner um und er gibt diesen Weinberg anderen. Wer sind die anderen? Jesus deutet letztendlich darauf hin, dass dieser Weinberg, dass es in die ganze Welt hinausgeht. Aber genau an dieser Stelle gibt es eine fatale Auslegungsgeschichte, die in dieser Kirche, in unserer Kirche, um sich gegriffen hat. Man hat es so verstanden in der Vergangenheit: Ha, siehst du wohl, die Juden werden bestraft, jetzt sind wir, die Christen, die an Jesus glauben, das Volk Gottes. Wir sind das neue Volk Gottes, das alte ist abgehängt, bestraft, umgebracht. Man kann sich unschwer erklären, wie aus solcher Auslegung auch Judenpogrome entstanden sind. Die sind nicht nur die Christusmörder, sondern sie sind die Abgehängten. Wir sind jetzt das Volk Gottes. Das kann man auch noch nationalistisch auslegen. Wir sind was Besonderes. Und die ganzen Folgen, die daraus entstanden sind, muss ich euch nicht vor Augen malen. Eine fatale Auslegung. Wie konnte das passieren? Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 11, nee, Moment, ja, dadurch, dass die Juden Christus abgelehnt haben, ist das Evangelium zu den Heiden gekommen. Petrus, Paulus ganz besonders, merken, die Heiden bekommen auch den Heiligen Geist. Sie sind von Gott gemeint. Und wer ins Alte Testament guckt, der sieht das schon. Gott will alle. Alle Nationen möchte er nach Zion führen, dass sie Gott anbeten. Aber Paulus sagt auch: Wenn es zu den Heiden gegangen ist, freut euch drüber, sonst wärst du euch gar nicht zu den Heiden gegangen. Am Ende wird auch das Volk Israel erlöst werden und sich zu dem Herrn bekehren. Wie Gott das macht, wann er das macht, das ist sein Geheimnis. Aber diese Zuversicht gibt Paulus den Römern. Und dort in Rom waren Judenchristen und Heidenchristen. Das heißt, die brauchten noch diese Antwort. Die einen sind nicht abgeschrieben und es ist auf die anderen übergegangen. Die Heiden sind jetzt das Volk Gottes. Nein. Gott hat lange Geduld und er will letztendlich alle zu sich führen. Und in der Tat, 70 nach Christus wurde Israel platt gemacht. Jerusalem wurde von den Römern 70 nach Christus zerstört. Die Leute, zu denen Jesus sprach, die sind tatsächlich umgekommen, seine Generation damals. Sind wir nun die Nutznießer Jetzt müsste es gehen. Sind wir nun die Nutznießer einfach und das Gleichnis geht uns gar nichts an? Oder könnte es sein, dass wir auch in der Gefahr stehen könnten, wie in diesem Gleichnis zu den bösen Weingärtnern zu gehören? Wenn ja, sind dann vielleicht nur die Gemeindeleiter gemeint, die das Volk, die Gemeinde Gottes leiten und das nur für sich tun? Dass sie die Gemeinde nicht nach Gottes Willen leiten? Oder können wir auch alle gemeint sein? Immerhin heißt es Priestertum aller Gläubigen. Der Priester ist der die Verbindung zu Gott schafft. Und durch den Heiligen Geist in Joel 3 wird schon gesagt, der wird ausgekippt auf alles Fleisch, alle Menschen. Nicht mehr die Priester, nicht mehr die Begabten, nicht mehr die Studierten, sondern jeder, sogar Mägde und ganz einfache Menschen, begabt Gott mit seinem Heiligen Geist, in Kontakt zu ihm zu treten. Der Vorhang ist zerrissen, Gott ist nahe. Wir haben Zugang zum Allerheiligsten, das wir in Jesus finden. Also doch, wir alle gemeint, weil wir alle auch Priester sind, weil wir den Kontakt zu Gott haben. Welchen Ertrag möchte Gott denn von der Gemeinde überhaupt haben? Kann man das übertragen? Was ist damit gemeint? Vielleicht denken wir an Matthäus 28 und sagen, gut, da sagt Jesus, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und so auf Erden, macht zu Jüngern alle Völker, ist das der Ertrag, den wir bringen sollen. Und wir sind da vielleicht säumig und tun es nicht. Wie sollen wir denn leben? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von George Müller oder Georg Müller. Er hat die meiste Zeit in England gewohnt und dort ist er auch berühmt geworden. Von 1805 bis 1898, also 93 Jahre ist er alt geworden. Und er lebte in der Zeit der Industrialisierung. England war da ganz groß mit Dampfmaschine und Industrie. Das Handwerk wurde weniger, immer mehr wurde in großen Fabriken hergestellt, aber einher ging eine soziale Verwahrlosung. Es gab die Arbeiterklasse und es gab die ganz Reichen in England. Soziales Elend. Und das bedeutete auch viele Waisenkinder, die auf der Straße waren, die keine Ausbildung hatten, die deren Schicksal im Prinzip vorgeprägt war. Und Gott ruft diesen George Müller, und er baut Waisenhäuser. Und er baut es ohne Geld. Denn das, was er macht, und das ist sein Auftrag, ist, Gott zu bitten. Herr, es kommt alles von dir. Nie legt er Geld zurück. Nie hat er irgendwie eine Absicherung. Sondern alles, was er mag, Macht geschieht durch die Vorsehung Gottes. Er bittet Gott einfach ganz konkret um die Dinge, die anliegen. Herr, schenke uns ein Haus. Herr, schenke uns Kleidung. Herr, schenke uns Essen für morgen und übermorgen. Und Gott lässt ihn nicht im Stich. Er hat ein Tagebuch geführt über die Dinge, seine Gebete und wie Gott es erfüllt hat. Es ist ein interessantes Buch und da passieren wirklich große Wunder. Und am Ende sind da, ich glaube, 10.000 Kinder hat er versorgt. Das war ein Riesenunternehmen und er konnte von den Spenden, die er bekam, auch noch viel wieder abgeben. Da ging wieder viel raus in Schriften, in Traktaten. Er hat von seiner Arbeit einfach berichtet und Gott hat Menschen angesprochen und haben gesagt, das ist von Gott und wir unterstützen das. So lief das. Aber er hat nie gesagt, wir brauchen hier noch 10.000 Pfund und da noch was und das ist noch offen. Das hat er nie gesagt. Er hat nur von der Arbeit berichtet und Gott gebeten. Und Gott hat ihn oft genau auf den Punkt hin versorgt, sodass er lernen musste, Gott kommt nie zu spät. Auch wenn es in der letzten Sekunde ist. Du kannst dich auf ihn verlassen. Am Ende des Lebens wurde er gefragt, wozu hast du das gemacht? Was war das Wichtigste? Und nun könnten wir sagen, oder er hätte sagen können, ich habe 10.000 Leute von der Straße geholt. Ich habe 10.000 Leuten eine gute Ausbildung gegeben. Und die waren wirklich gut ausgebildet für Waisenkinder. Die noch wurden gerne genommen in den Betrieben. Die haben eine Schule besucht, haben eine Ausbildung gemacht. Oder er hätte sagen können, zehntausende Kinder, die da durchgegangen sind, sind zum größten Teil zu Christen geworden. Ist das der Ertrag seiner Arbeit? Beides ist super. Aber George Müller sagt was anderes. Der Grund, warum ich das getan habe, ist, dass Gott geehrt wird. Zur Ehre Gottes. Dass die Menschen auf Gott schauen. Dass sie sehen, so groß ist Gott. Und durch die Wunder, dass alles durch Spenden finanziert wurde, dass man nichts zurücklegen musste. Alles zur Ehre Gottes. Und er hätte sich ja so in den Vordergrund stellen können. Und er war auch natürlich nicht unbekannt. Aber er leitete alles ab und sagt, schaut auf ihn, schaut auf das Kreuz, schaut nicht auf mich. Er ist der Macher, nicht ich. Für wen arbeiten wir? Was ist unser Ertrag? Arbeiten wir zu unserer Ehre, dass Menschen uns sehen? Worauf bin ich stolz? Auf meinen tollen Hauskreis? Auf das, was ich hier schon alles gemacht habe? Oder sage ich, ich bin stolz auf meinen Herrn? Stolz ist ein ambivalenter Begriff. Man könnte auch sagen, ich bin dankbar. Denn all das, was ich geschaffen habe und gemacht habe in meinem Leben, kommt es denn von mir? Habe ich mir ausgesucht, hier geboren zu werden? Habe ich mir meine Eltern ausgesucht? Habe ich mir ausgesucht, welche Gaben ich bekomme, ob ich musikalisch bin oder wie weit ich es in der Schule schaffe? Ist das nicht allein schon ein Grund, auf Gott hinzuweisen und zu sagen, es kommt alles von dir? Alles ist Geschenk. Und deshalb will ich Gott die Ehre geben. Deshalb soll das mein Ertrag sein. Deshalb ist Jesus der Grundstein, auf dem ich stehe, der Eckstein, den ich nicht verwerfen werde. Und ja, Jesus ist so anders als die Leute zu seiner Zeit. Der Eckstein ist ja auch anders als alle anderen Steine. Das ist entweder so ein Stein in der Ecke, der besonders groß ist, ein bisschen tiefer geht, dass eben so eine Hausecke da nicht absackt, als Grundstein, auf dem man aufbauen kann, das Haus bleibt stehen. Und ein Eckstein kann auch der Abschluss eines Fensterbogens sein, in der Mitte, von zwei Seiten angeschrägt, damit das Ding überhaupt zusammenhält. Druck von links und von rechts, alles würde zusammenfallen, aber durch den Stein, der schafft es, dass alles zusammenhält. Jesus ist so anders. Und er hat zur Ehre Gottes gelebt und dadurch natürlich die größte Frucht überhaupt gebracht. Und ich glaube, da hat er uns ein Beispiel gegeben. Egal, was wir tun, was wir machen, ob wir Menschen lehren, etwas selber tun, lass uns Hinweisschilder auf Jesus sein. Gott zur Ehre, damit andere ihn erkennen. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du der Eckstein bist, auf dem wir alle stehen dürfen, der uns hält, der uns ein verlässliches Fundament gibt. Und Herr, alles, was wir tun und was wir machen können, kommt ja von dir. Du hast uns Gaben gegeben. Du hast uns alles gegeben, Herr, und lass uns dir die Ehre geben, dass Menschen das erkennen, dass es nicht von uns kommt, sondern dass du alles geschenkt hast. und dass du auch weiter schenkst, dass du dieses Vertrauen schenkst, das du George Müller gegeben hast und so vielen anderen, dass du versorgst, dass du da bist. Herr, lass uns das erfahren und dich darüber preisen, vor den Menschen, vor dir, Herr. Amen.